SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
15. April 1874, der Geburtstag des Kunstmäzens Karl Ernst Osthaus.
Meine Gedanken zielten auf die kulturelle Hebung des industriellen Westens, dessen Entwicklung ich miterlebte und dessen geistige Verwahrlosung ich stark empfand. Meine Absicht ging auf die Gründung mehrerer Institute, die künstlerischen und wissenschaftlichen Zwecken dienen sollten.
Eine Institution war das Folkwang-Museum, das der Bankierssohn in Hagen gründete und das sich heute in Essen befindet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts will Karl Ernst Osthaus mit seinem Erbe von 3 Millionen Mark, heute ungefähr 30 Millionen Euro, die Welt verändern, zu einem besseren Ort machen und die Menschen kultivieren. Ausgangsbasis für all seine Ideen war die Villa Hohenhof am Rande der Stadt auf einem Hügel, entworfen von dem avantgardistischen Architekten Henri van de Velde.
Das von Osthaus erworbene Terrain von 20 oder 30 Hektar lag auf einem Plateau hoch über der Stadt und war vor den giftigen Rauchwolken der Fabrikschlote geschützt, die über Hagen lasteten.
Es ist ein grandioser Anblick, in ein solches Tal mit seinen Schloten zu sehen, namentlich nachts, wenn die Feuer den Rauch durchlohen. Aber es ist ein trauriger Gedanke, dass Millionen von Menschen in ihrem Dunst wohnen, dass Kinder darin aufwachsen und Greise darin sterben müssen,
klagt der Schriftsteller Wilhelm Schäfer 1909.
Es gab in Hagen selber stahlerzeugende Betriebe, stahlverarbeitende Betriebe,
erklärt Historiker Ralf Blank.
Hagen war um 1900 aber auch eine ziemlich fortschrittliche Stadt. Das lag ganz einfach an der Elektrotechnik. Es gab hier seit 1888 die Akkumulatorenfabrik, also der damals größte Produzent von Batterien. Und Hagen galt im Ausland als Electric City.
Osthaus verfolgt die Idee, in der lauten und schmutzigen Industriestadt Hagen Kunst und Leben zu vereinen. Ideenschmiede ist seine Villa am Stadtrand, die er Hohenhof nennt. Ein vergleichsweise schnörkelloses Haus aus grauen Basaltsteinen, teilweise mit schwarzen Schieferplatten verkleidet, dreigeschossig und mit aufgestelltem Dach. Der Weg dorthin führt durch ein großes, schmiedeeisernes Tor. Über einen Kiesweg und eine breite Steintreppe zu einer zweiflügeligen, hölzernen Eingangstür, die geöffnet wird von Elisabeth May. Elisabeth May steht im Eingangsbereich der Villa auf grau-grünlichen Bodenfliesen, die mit viel Fantasie Teufel oder Hundeköpfe darstellen. Seitlich der Eingangstür fällt Licht durch ein vergittertes Fenster. Die Gitter sind verziert mit dem Monogramm des Hausherrn K.E.O. Jedes kleine Detail ist genauestens durchdacht. Elisabeth May führt regelmäßig durch die Villa und kennt ihre Besonderheiten.
In der Regel wurde diese Tür ausschließlich von innen geöffnet. Da gibt es nämlich kein Schlüsselloch von außen. Das heißt, das war die Tür, die nur der Besucher betrat. Geöffnet wurde sie von einem Bediensteten, der nahm Garderobe und Visitenkarte entgegen. Und dann wurde man durchs Vestibül dann in die zentrale Halle geführt und dann als Gast zunächst erstmal in den Verweilraum geleitet, bevor man also Herrn und Frau Osthaus treffen durfte.
Treffen durfte, sagt Elisabeth May, als sei es eine Ehre oder eine besondere Auszeichnung gewesen, Karl Ernst Osthaus und seine Frau Gertrud zu besuchen in ihrer vom Architekten durchdesignten Umgebung. Birgit Schulte vom Osthaus-Museum Hagen sitzt im sogenannten Verweilraum der Villa auf einem hellgrünen Sofa mit Blick in den weiten Garten, in die imposante Eingangshalle und auf ein großformatiges Gemälde, das den Titel trägt »Der Auserwählte«.
Man muss sich einfach vorstellen, dass zum Beispiel Gertrud Osthaus, seine Frau, angetan mit einem Kleid von van de Velde, mit Schmuck von van de Velde, an Gürtel von ihm, auch in diesem von van de Velde gestalteten Haus die Gäste empfangen hat zum Beispiel, und dass das ein Eindruck gewesen sein muss für die Gäste, der schon sehr, sehr speziell war und auch eben nach außen hin deutlich machte, wie wichtig gute Gestaltung in Verbindung mit dem alltäglichen Leben für Osthaus tatsächlich war.
Dem Zufall ist hier überhaupt gar nichts überlassen. Selbst die Belüftungsrosetten in der Wandvertäfelung sind von Henri van de Velde entworfen worden. Er hat nicht nur die Architektur entworfen, sondern darüber hinaus alles, was sich hier im Haus befindet, Möbel, Geschirr, Besteckteppiche, Wandbespannungen, Kacheln und so weiter und so fort. Also eigentlich alles bis hin zum Teil zur Bekleidung von Frau Osthaus.
Wir wollen dem Kinde ein Ziel setzen, das der höchsten Anpassung seiner Kräfte, seiner Hingabe und Begeisterung wert ist. Und dieses Ziel ist die Veredelung des Lebens selber. Mit einem Wort, Kultur.
Schreibt Karl Ernst Osthaus. Der große Chronist jener Zeit, der Kunstsammler, Schriftsteller Harry Graf Kessler, besucht die Osthaus und notiert im Winter 1911 in sein Tagebuch:
Wir frühstückten draußen in seinem Haus. Ein weiträumiges Gebäude, fast ein Palais, eine halbe Stunde von der Stadt in die Einöde. Die etwas Ibsensche Atmosphäre verdichtet sich hier in den schönen marmorgepflasterten, lichten Räumen mit unanfechtbaren Kunstwerken zu einer angenehmen Realität. Das Fantastische wird Ereignis.
Zu der Zeit hatte Osthaus bereits ein Museum gebaut und mit Kunst, Kultur und Naturschätzen aus aller Welt gefüllt, die er auf seinen Reisen sammelte.
Ich besuchte Ungarn, Rumänien, die Türkei, Griechenland, Kleinasien, Syrien und Ägypten. Die Reise machte mich zum Sammler von Kunstwerken.
Reichhaltige Kollektion japanischer und chinesischer, ägyptischer und arabischer, persischer und alteuropäischer Kunstwerke
zählt der Journalist und Kunstkritiker Max Osborn auf.
Bronzen, Holzschnitzereien, Miniaturmalereien, Fayencen, Emaillearbeiten, Götzenbilder, Gräberfunde, Amulette. Ganze Welten breiten sich vor dem Auge aus.
Weiterhin 45.000 Käfer und 7.000 Schmetterlinge, avantgardistische Kunst aus Deutschland und aus dem Land der sogenannten Erbfeinde aus Frankreich. Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri Matisse, Vincent van Gogh und Ernst Ludwig Kirchner, Paula Modersohn-Becker, Wassily Kandinsky. Zeitgenössische Künstler besuchen Osthaus in seinem Museum, dem er den Namen Folkwang gibt, benannt nach der Volkshalle der altnordischen Göttin Freya.
Emil Nolde hat das Folkwang mal als Himmelszeichen im westlichen Deutschland bezeichnet. Und als solches haben viele Künstlerinnen und Künstler das begriffen und sind nach Hagen tatsächlich auch gepilgert. Hagen wurde immer so ein bisschen als das Mekka für die Moderne bezeichnet.
Doch diese Moderne gefällt nicht allen Menschen in der wilhelminischen Kaiserzeit. Und die Hagener besuchen das Folkwang-Museum nicht so stark wie von Osthaus erhofft.
Für die meisten Hagener war das sicherlich nicht ganz nachvollziehbar. Es waren ja echte Malocher, wenn man zwischen 10 und 12 Stunden gearbeitet hat. Dann ging man eben nicht ins Museum. Das war ja Osthaus erste Idee gewesen, mittels eines Museums die Hagener ästhetisch zu erziehen.
Osthaus war der Intellektuelle. Und Osthaus galt auch lange Zeit als eine Art Außenseiter. Ich will jetzt nicht sagen Spinner, aber schon einer, der ziemlich abgehobene Ideen hatten zur damaligen Zeit und von seinen Mitbürgern auch argwöhnisch beäugt wurde.
Osthaus versucht zu vermitteln zwischen den Künstlern, der Kunst und den Bewohnern der Stadt, zum Beispiel mit Vorträgen, ohne großen Erfolg. Also ändert er seine Taktik.
Osthaus hat dann letzten Endes gemerkt, wenn die Menschen nicht zu der Kunst kommen, dann muss eben die Kunst zu den Menschen kommen. Und das war dann seine Mission, also unter anderem diese Villenkolonie Hohenhagen zu begründen, mit dem Ziel zu zeigen, wie vorbildliches Bauen aussehen kann. Und er hat ja auch versucht, im positiven Sinne das Stadtbild zu verändern. Also er hat ja unter anderem initiiert, dass das Bahnhofsfenster von Tonbrika verwirklicht wurde, die Figuren von Millie Steger am Stadttheater und so weiter und so fort.
Das Fenster im Bahnhof und die Figuren am Stadttheater sind heute noch zu sehen. Karl Ernst Osthaus gründet Alles in Hagen, eine Malschule, geleitet von dem Künstler Christian Rolfs, das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe, eine Zentrale für Design-Wanderausstellungen, den Folkwang Verlag und er hat konkrete Ideen für eine weitere Schule.
Hier wäre es ein Internat gewesen für Schüler, die hier eine ganzheitliche Erziehung erhalten hätten, also vielleicht auch vergleichbar mit den Waldorfschulen heute. Es hätte eine Kunsthalle gegeben und ein Versammlungsort, ein Stahlkonstrukt verkleidet mit farbigem Glas, also fast eine Kathedrale der Kunst.
Osthaus plant sogar einen gläsernen Turm, eine Art Krone von Bruno Taut für seine Stadt. baut eine moderne Arbeitersiedlung, eine Gartenstadt, die heute noch existiert.
Ich erwarb 1906 ein Areal von etwa 100 Morgen, entwarf mit Peter Behrens den Bebauungsplan und verteilte die Baublöcke und Straßen unter verschiedene Künstler. An den Verkauf der Grundstücke wurde die Bedingung geknüpft, dass die bauliche Gestaltung einzig in die Hände von Künstlern gelegt werden dürfte.
Das muss man natürlich auch so sehen, wenn man der Wahrheit verpflichtet ist, dass es ja nicht nur einen großen Jubel gab über Osthaus-Aktivitäten, sondern es gab auch sehr viel Kritik. Aber ist ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und es gab natürlich Rassismus, Kolonialismus, Antisemitismus. Da war Osthaus ja auch nicht frei von. Er war ja auch antisemitisch eingestellt. Er gehörte auch entsprechenden Gruppierungen an. Und er war ein Kind seiner Zeit. So muss man ihn sehen. Es wäre ja falsch, wenn man ihn jetzt verklärt. Als ein Heilsbringer zu damaliger Zeit, das war er nicht. Er hat dann seine Linie verfolgt, seine Interessen verfolgt. Und er hatte das Kapital gehabt, um sie auch durchzusetzen.
Das ist eben das Spannende an Osthaus, dass das so eine unerschöpfliche, ja fast schon Ideenmaschine war, dass er so viele Bereiche bedacht und durchdacht hat, dass man tatsächlich allein schon an diesem Haus viele Ideen der Zeit auch aufgreifen kann.
Mit diesem Haus meint Elisabeth May den Hohenhof, Zentrum der Ideenschmiede. Osthaus saß hier an seinem geschwungenen Schreibtisch aus hellem Holz vor einem Vitrinenschrank und einer floralen Tapete, die bis über die ganze Decke reicht.
In dem Arbeitszimmer hat er einmal natürlich seine Korrespondenzen erledigt. Er hat hier sicherlich das eine oder andere auch an Ideen durchdacht. Er hat aber natürlich auch Gäste empfangen. Dafür gibt es dann auch noch so einen Bereich mit Sofas und einem kleinen Konferenztisch. Dazu gehörten Ada und Emil Nolde beispielsweise, die schon öfter hier zu Besuch waren. Aber für Karl-Heinz Osthaus war dies der Ort so seiner Ideenfindung auch im Grunde.
Der Ausbruch des Krieges verhindert die Fortsetzung mancher Bestrebungen. Das Ausstellungswesen wird erschwert.
1916 wird Karl Ernst Osthaus zum Militär eingezogen. Erkrankt an Tuberkulose, wird beurlaubt. Der kranke Karl Ernst Osthaus sucht Linderung in der Schweiz, in Bad Reichenhall und schließlich im Lungensanatorium in Meran. Dort stirbt er 1921 mit nur 46 Jahren. Für seine umfangreiche Sammlung an Kunstwerken und Objekten aus aller Welt glaubte er vorgesorgt zu haben.
Dann ist es ja so gewesen, dass er testamentarisch verfügt hat, dass seine Sammlung zusammenbleiben soll, als Gesamtkonvolut. Und natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass die Stadt Hagen diese Sammlung erwirbt. Und seine Erben haben dann tatsächlich diese Sammlung auch anderen Städten angeboten. Und es ist auch überliefert, wie sehr die Hagener Stadtpolitik sich darum gekümmert hat, auch durch Sponsoren ein Vermögen zusammenzubringen, um die Sammlung erwerben zu können. Aber das Gleiche tat in Essen dort der Museumsdirektor Ernst Gosebruch, sodass tatsächlich Essen dann die Sammlung hat ankaufen können und nach Essen auch verbracht hat.
In Hagen bleibt ein leeres Museumsgebäude, das im Laufe der Jahrzehnte neue Aufgaben sucht, einige bedeutende Bauten und natürlich der Hohenhof, Osthaus Ideenschmiede. Birgit Schulte blättert im Eingangsbereich im Besucherbuch und zeigt auf eine Eintragung.
Maja Duttweiler ist eine Ururenkelin. Die ist von der ältesten Tochter von Osthaus Nachfahren.
Sie schreibt:
Ein tolles Haus mit einer spannenden Geschichte, ist ja wieder ein interessanter Besuch. Vielen Dank, Maja Duttweiler.
Elisabeth May weiß, wie Maja Duttweiler zu Lebzeiten ihres Vorfahren verabschiedet worden wäre.
Osthaus hat wahrscheinlich seine Gäste schon in der zentralen Halle verabschiedet und dann kam sicherlich der Bedienstete mit der Garderobe. Ja, und dann öffnete der Bedienstete natürlich die Tür nach innen hinaus und dann wurde der Gast verabschiedet. Wahrscheinlich mit einer Verneigung. Auf Wiedersehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Berit Hempel an den am 15. April 1874 geborenen Kunstmäzen Karl Ernst Osthaus. Zeitzeichen morgen über die Beringwerke in Bremen.